Herzlich willkommen zu Philosophische Gehirnstürme, dem Podcast, in dem wir regelmäßig Menschen aus der Welt der Philosophie zu Gast haben. Mit uns,
Zoe
und Pia. Wir reden über philosophisch interessante und gesellschaftlich relevante Themen.
Vermutlich erinnern wir uns alle noch an die gefühlt endlosen Videocalls über Zoom. Einerseits waren die sehr praktisch, um in Pandemiezeiten zumindest online verbunden zu bleiben. Andererseits fand ich es unglaublich erschöpfend, mich selbst und andere stundenlang auf dem Bildschirm anzustarren. 2022 machten Zoom und andere Videocall-Anbieter dann Schlagzeilen. Sie versprachen, zukünftig Emotionen unter anderem aus den Gesichtern der Teilnehmenden analysieren zu können. Schaffen wollten sie das mit künstlicher Intelligenz.
Was wie eine neue Black Mirror-Folge klingt, ist längst in vielen Bereichen Realität geworden. Zumindest, wenn man den Unternehmen, die solche Technologien anbieten, Glauben schenken möchte. Weit verbreitet sind dabei Technologien, die auf Gesichtsanalyse mittels KI setzen. Aktuell finden diese beispielsweise in den Bereichen Sicherheit und Überwachung, Fahrzeugtechnik, Marketing, Bildung und Pflege Anwendung. Oder auch in Arbeitsbereichen, wenn es zum Beispiel darum geht, geeignete BewerberInnen auszuwählen. Das deutsche Startup Retorio bietet beispielsweise eine Software für die Analyse von videobasierten Vorstellungsgesprächen an. Auf Grundlage von unter anderem Mimik, Körpersprache, Sprechverhalten wird die Persönlichkeit von BewerberInnen analysiert, um so, laut Werbeversprechen, BewerberInnen herauszufiltern, die möglichst gut zur Unternehmenskultur passen.
Solche Technologien und die dazugehörige Forschung werden meist unter dem Sammelbegriff Effective Computing oder auch Emotion AI gefasst. Das sind Technologien, die, so die Philosophin Eva Weber-Guska, es möglich machen, Emotionen, Affekte oder ähnliche menschliche Zustände zu erfassen, auszulösen, zu simulieren oder sinnvoll auf sie zu reagieren. Besonders fortgeschritten sind aktuell Technologien, die auf Emotions- und Gefühlserfassung abzielen. Emotion wird in diesem Kontext meist als sogenannter Internal State einer Person, der sich objektiv in Form von Informationen messen lässt, definiert. Nach diesem Verständnis, also Emotionen sind auch informationale Zustände, ist es möglich, dass Emotionen entschlüsselt werden können, zum Beispiel durch Gesicht, Stimme oder biometrische Daten. Affekt oder Affekte wiederum wird in dieser Debatte oftmals als Oberbegriff für Emotions, Feelings und Moods benutzt.
Viele solcher Technologien, die auf Emotionserkennung beispielsweise durch Analyse von Gesichtsausdrücken abzielen, haben gemeinsam, dass sie auf Paul Ekmans Basis-Emotionstheorie beruhen, die kurz zusammengefasst besagt, dass Menschen spezifische Emotionen haben, die grundlegend sind, in dem Sinne, dass sie angeboren und kulturübergreifend sind. Standardbeispiele für Basisemotionen sind zum Beispiel Freude, Trauer, Furcht und Ekel. Frühe Versionen der Theorie haben behauptet, dass Basisemotionen distinktive Merkmale inklusive für eine Emotion spezifische Gesichtsausdrücke haben, die universell sind. Diese theoretische Basis steht allerdings seit längerem aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Ein ganz grundsätzliches Problem ist dabei, dass der Zusammenhang zwischen einzelnen Emotionen und spezifischen Gesichtsausdrücken bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte.
Aktuelle Emotionserkennungstechnologien, die auf sogenanntem Facial Action Coding System, kurz FACS, basieren, arbeiten jedoch mit genau dieser Grundannahme, also dass es Basisemotionen gibt, die jeweils mit spezifischen Gesichtsausdrücken und Bewegungen einhergehen. Solche Technologien funktionieren grob gesagt dann so, dass sie die Emotionen einer Person allein dadurch erfassen, dass Gesichtsausdrücke identifiziert werden und diese dann mit festgelegten Kategorien abgeglichen und einer bestimmten Emotion zugeordnet werden. Festgelegt werden diese Kategorien von den EntwicklerInnen.
Wenn aber die theoretischen Annahmen der Basisemotionstheorie wissenschaftlich bisher nicht haltbar sind, was für eine Aussagekraft haben dann die Ergebnisse, die eine KI liefert? Erkennt sie dann tatsächlich Emotionen? Und gegeben, dass die Nutzung solcher Technologien große gesellschaftliche Auswirkungen haben kann, sollten wir die Entwicklung solcher Technologien den Unternehmen überlassen? Oder sollte die Entwicklung und Nutzung nach ethischen und sozialen Aspekten und Werten von Politik und Gesellschaft mitgestaltet und gesteuert werden?
Unter anderem über diese Fragen sprechen wir heute mit Kim N. Woodley. Sie arbeitet aktuell an einer Dissertation mit dem Arbeitstitel Computational Emotion Recognition from a Feminist Philosophical Perspective. Kim hat nach dem Bachelor of Education ihren fachwissenschaftlichen Master in Philosophie an der Universität Bielefeld gemacht, unter anderem weil, wie sie sagt, die Philosophieabteilung in Bielefeld ihr Herz gewonnen hat. Während des Studiums hat sie als Hilfskraft das Blickpunkte-Programm der Uni Bielefeld betreut. Ein Peer-Gruppen-Mentoring-Programm für Studentinnen, die Einblicke in einen wissenschaftlichen Karriereweg bekommen möchten. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ethik und Philosophie der Emotionen unter der Leitung von Professorin Eva Weber-Guska an der Ruhr-Universität Bochum. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist.
Schön, dass du jetzt hier bist. Ich würde jetzt mit den Fragen anfangen und zu Beginn haben wir eine etwas reißerische Frage. Und zwar, ob uns die KI jetzt nicht auch bald den Rang abläuft, nicht nur im Schach, sondern auch in der Emotionserkennung.
Das ist total spannend. Das ist einer der Gründe, warum ich mich so mit dem Thema beschäftige. Man muss zuallererst, und das Wichtigste ist sagen, Emotionserkennungstechnologien funktionieren nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Und ja, es gibt in der Ethik rund um KI verschiedene Bereiche und es gibt auch den Singularitätsbereich, der befasst sich genau damit, mit hey, was ist denn, wenn irgendwie die KIs plötzlich die Welt regieren, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und es ist schon ein Thema, mit dem man sich befassen sollte, langfristig definitiv. Es ist aber auch ein Thema, das jetzt gerade nicht die akuten Probleme verursacht. Also jetzt gerade akute Probleme sind gerade im Bereich von den Emotionserkennungstechnologien, dass sie nicht so einwandfrei und fehlerfrei funktionieren, wie wir das gerne hätten. Und da eine Aussicht darauf, dass die uns irgendwann besser lesen können als wir selbst oder irgendwie so, das ist noch ganz, ganz weit in Ferne. Also mein Interesse besteht darin, das zu erforschen und nachzuschauen, gerade weil Menschen Dinge tun und behaupten teilweise, nicht immer, dass Dinge klappen oder andere Menschen eben denken, dass Dinge klappen, selbst wenn es nicht behauptet wird, was gar nicht der Fall ist.
Jetzt sind wir ja schon mittendrin in deinem Dissertationsthema. Würdest du einmal noch uns sagen, welche These du vertrittst?
Ich vertrete so viele Thesen. Ich habe das auch noch gar nicht so ganz zu gespitzt formuliert bis jetzt. Also da ist durchaus Möglichkeit, dass noch ein Wandel besteht. Aber die grundsätzliche Idee ist, beziehungsweise meine grundsätzliche Vermutung ist, dass Emotionserkennungstechnologien, die mit einer ganz bestimmten Methode arbeiten, nämlich mit der Facial Action Coding System Methode, so wird immer FAX kurz abgekürzt, dass die im Prinzip auf einem theoretischen Fundament gründen, das schon nicht fehlerfrei ist, beziehungsweise auf jeden Fall stark kritisierbar ist und dann natürlich einfach ein riesiges Potenzial besteht, dass sich das eben auf die Technologien überträgt und dass die zu etwas kommen, was wir oder zu einem Resultat führen, das wir nicht haben wollen im Kontext mit, also gegeben, dass wir bestimmte ethische, politische Ziele verfolgen.
Und was würdest du sagen, ist an dieser theoretischen Basis falsch?
Also man kann es von, es gibt verschiedene Stränge. Ich glaube, man kann aus der Perspektive sagen, das ist falsch. Und das ist etwas, wo ich auch definitiv einen Verdacht habe, dass da durchaus was dran ist, ist die Annahme, dass es überhaupt Mikromimiken gibt, die ganz klar für eine Emotion stehen. Und dass überhaupt aus dem Gesicht heraus Ausdrücke gelesen werden können, die so zuverlässig, wie es nötig wäre, auf bestimmte Emotionen hinführen oder ja, aufzeigen können. Also das ist eine Kritik, da muss man so ein bisschen sich wappnen, weil das ist ein ganz großer Streit, wo man natürlich super viele Belege bringen muss. Was mittlerweile aber schon deutlich weniger kontrovers ist, und wo die Vertretenden von der Basic Emotion Theorie, das ist die Theorie, die dem Ganzen so zugrunde liegt, was die auch akzeptieren als eine gut begründete Theorie, eine gut begründete Kritik, ist eben, dass der Kontext, in dem Emotionen passieren, komplett außer Acht gelassen wird, nicht mit aufgefasst werden kann und der aber wichtig ist für Einschätzung, vor allem wenn es darum geht, ob unsere Emotionen in einem Moment gerechtfertigt sind oder nicht.
Du hast es jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen oder angeschnitten, aber um vielleicht das nochmal auf den Punkt zu bringen. Wie erkennen solche Technologien Emotionen?
Das ist unterschiedlich. Beziehungsweise man könnte grundlegend erstmal sagen, erkannt werden die gar nicht, weil eine Technologie dieses Verständnis, was für ein Erkennen nötig ist, gar nicht leisten kann. Das können bis jetzt einfach nur Menschen, kann man weiterdenken, das können Tiere, also auch irgendwie mein Hund kriegt mit, ob ich wütend auf ihn bin oder gerade glücklich drauf bin. Die Technologie weiß das nicht. Und deswegen besteht mittlerweile eine ganz starke Tendenz dahin zu gehen, zu sagen, die Technologien entdecken das sozusagen, einfach, dass da ein Vorkommen an sich besteht. Jetzt muss ich einmal kurz rudern. Wie funktioniert das? Es gibt verschiedene Ansätze, wie das funktioniert. Also, und die können auch in Kombination auftreten. Ich glaube, somit die bekanntesten sind einmal, dass einfach Körpermessungen vorgenommen werden, sowas wie Herzrate, Blutdruck etc. Andere Form ist Sentimentanalyse. Das läuft zum Beispiel viel mit Texten. Das kann man gut online über Social Media machen, dass da Texte auf bestimmte Wortwahlen etc. analysiert werden. Und eben das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige und das, womit es vielleicht auch alles so ein bisschen begonnen hat, ist eben die Gesichtsanalyse, also die Annahme, dass bestimmte Mikromimiken existieren, die man kodieren kann. Das heißt, dann erkannt werden kann, irgendwie die Augenbrauen werden zusammengezogen und gleichzeitig gehen die Mundwinkel nach unten und das ist dann kodiert für einen Fall, der zum Beispiel auf Wut hinweist.
Also so als kleine Verständnisfrage, ist Erkennen dann vielmehr sowas, Erkennen heißt in dem Sinne alles, was messbar ist, also alles, was irgendwie, ja.
Im Kontext von Erkennen versus Entdecken oder?
Ja genau, du hast jetzt eben
Entdecken. Erkennen heißt vor allem auch verstehen, also um etwas zu erkennen, muss ich es auch verstehen. Und Entdecken ist auch gar nicht... ich überlege gerade, ob das das gängige Wort gerade ist im Deutschen. Es kommt also im Englischen, ich bin so im Englischen drin. Es ist auf jeden Fall recognizing and detecting. Und für Ersteres braucht man eben auch ein Verstehen davon, was man da eigentlich sieht.
Okay. Genau, dann wieder ein bisschen mehr hin zu deiner Dissertation oder deinem Dissertationsvorhaben. Wie lässt sich das Ganze, also die ganze Debatte aus der feministischen Philosophie betrachten?
Ja, die feministische Philosophie hat einen Strang, der sich ganz stark von der Wissenschaftsphilosophie, die sich mit dem Value-Free Ideal befasst, die davon ausgeht, dass Wissenschaft nicht wertefrei sein kann und nicht sein soll. Das heißt, es geht auch damit einher, dass Wissenschaft nicht objektiv betrieben werden kann. Und auch nicht sollte, sondern dass wichtig ist, welche subjektiven Einflüsse dort bestehen. Das sind zum Beispiel die Interessen der Forschenden. Das sind zum Beispiel die Diversität der ProbandInnen, die vielleicht bei Studien mitmachen. Und da gibt es schon super viel. Also wer in der Bubble ist, da ist schon seit über 50 Jahren Literatur zu, die total spannend und meines Erachtens einfach auch super einschlägig ist. Und die Probleme, die dort transparent gemacht werden, die mit vor allem der Wissenschaft, wie wir sie hier im globalen Westen so betreiben, finden sich da also in den theoretischen Grundlagen, aber tatsächlich auch schon in der Implementierung im Design von Emotionserkennungstechnologien wieder. Das heißt, ich möchte dann die Kritik darauf anwenden und da beispielhaft zeigen, dass auch diese Technologie umgedacht werden muss, um uns wirklich langfristig hilfreich zu sein und nicht eher weiter Pluralität zu schaffen, irgendwie unüberwindbare Grenzen zwischen Menschen zu schaffen und eh schon marginalisierte Personen einfach irgendwie weiter zu schädigen damit.
Und mal angenommen, das würde nicht geschehen, was wären denn dann so Folgen, die kommen könnten?
Auf kurze Sicht kann man einfach sagen, dass die Technologie weiterhin nicht gut funktioniert, also einfach uns aktuell noch nicht hilft. Und unser Ziel sollte sein, einfach eine Technologie zu haben, die hilft, die zu Resultaten führt. Das ist so ganz banal plump. Tatsächlich ist aber auch ein gesellschaftliches Gefühl damit verbunden. Menschen fühlen sich nicht hinreichend informiert, werden teilweise nicht hinreichend informiert und im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, so, sie werden hostile irgendwie dem gegenüber. Es wurde zum Beispiel eine Technologie implementiert, die auch ein bisschen Facts mit drin hat am Piccadilly Circus, ich glaube in 2017 oder so. Und die Leute gehen da lang, die wissen das teilweise nicht, die fühlen sich komisch. Ein anderer Bereich ist, wo das auch durchaus gut und nützlich sein kann, ist in der Verwendung von Robotern im Bereich der Pflege. Da ist super wichtig, dass sie so gestaltet sind, dass die Person, die die Hilfe beansprucht und auch beanspruchen möchte, sich wohlfühlt. Und da gibt es viele Erkenntnisse und Studien, Tests zu, dass es so eine Grenze gibt, wenn der Roboter zu lebensnah wird. Und manche Personen das sogar lieber mögen in der Pflege, wenn der Roboter eher aussieht wie ein Technikobjekt, was es ja irgendwie auch ist. Nichtsdestotrotz gibt es eben diese vermenschlichten Roboter, wo zum Beispiel auch dieses Fax-System angewandt wird, wie der Roboter gucken soll, wenn er irgendwie unzufrieden ist, weil die Medikamente nicht genommen wurden, oder irgendwie zufrieden ist, um irgendwie eine angenehme Interaktion zu simulieren. Und in dem Bereich ist natürlich auch ganz klar wünschenswert, dass das so gut funktioniert wie möglich. Im langfristigen Bereich kann es natürlich zum Beispiel dazu führen, oder ein Risiko, was ich sehe, wenn so eine Technologie zum Beispiel benutzt wird, um im Surveillance-Bereich, um vor Amokläufen oder so zu schützen, dass einfach Leute ganz klar stigmatisiert werden und als potenzielle Bedrohung eingestuft werden, die es vielleicht nicht sind. Oder die es vielleicht sind, aber wo es dann auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, also man es einfach auch negativ mit begünstigt, dadurch, dass eben der Kontext fehlt. Genau, das wären so ein paar Beispiele. Letzteres davon, also vom Grad von sehr wahrscheinlich, weil es aktuell der Fall ist, bis hin zu fiktive Überlegungen, wo natürlich so philosophische Gedankenexperimente ins Spiel kommen von was wäre, wenn.
Leider ist unsere Zeit jetzt gleich um. Möchtest du noch etwas loswerden?
Ja, ich glaube, ihr habt schon direkt mit meiner Takeaway-Message angefangen. Also ich hatte mich auf die Fragen vorbereitet und am Ende kam dann der Punkt mit, so was ich mir denn wünsche, und das konnte ich eigentlich schon direkt zu Beginn ansprechen, diese Diskrepanz zwischen, was können Emotionserkennungstechnologien eigentlich tatsächlich und wovor haben Menschen Angst, was sie irgendwie angeblich können oder bald können sollen. Deswegen ist mein Hauptanliegen da, glaube ich, ganz klar, dass einfach eine Auseinandersetzung damit stattfindet und dann halt auch eine Education von allen Menschen damit stattfindet. Also da macht auch Bildungsgrade machen zum Beispiel auch keinen Unterschied. Ich habe genauso Leute im Philosophiekolloquium sitzen, die eine Professur haben, aber sich einfach mit anderen Themen befassen und dann auch fragen, hey, wie ist das denn? Dadurch, dass es so lebensnah teilweise implementiert wird, also so Sachen wie Facebook, Amazon, hört man ja auch immer wieder von, wird auch gerne überspitzt dargestellt. Also es hat auch was mit, basically ist es Wissenschaftskommunikation, dass die einfach mehr aktuelle Lebensrealitäten darstellt, wie sie sind, und nicht irgendwie darauf aus ist, möglichst spannende Nachrichten irgendwie zu publizieren und dass Leute die Möglichkeit haben, irgendwie eine Bildung darüber zu kriegen, was da tatsächlich der Fall ist, was wir tatsächlich über Emotionen wissen. Weil zum Beispiel die Basic Emotion Theorie ist ja auch die klassische Theorie in der Psychologie, die aktuell gelehrt wird und das schon seit, ich glaube, den 1960ern sehr einschlägig. Das heißt, das geht ja noch weit über Technologien hinaus, was wir für ein Verständnis von Emotionen haben und wie wir sie ausleben und bei anderen Menschen verstehen. Und da ist einfach noch ganz viel zu tun und zu erforschen, denke ich, und dann halt zu vermitteln.
Dann vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen. Danke dafür und schon mal viel Erfolg dir noch weiterhin bei deinem Dissertationsvorhaben.
Ja, danke schön.
Schön, dass du da warst.
Das hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Vielen Dank an Kim Ann Woodley für das spannende Gespräch. Wir hoffen, dass ihr, liebe HörerInnen, unser Gespräch genauso interessant fandet wie wir. Hintergrundinfos und alle Texte, die wir verwendet haben, findet ihr, wie immer, in den Shownotes.
Wir waren eure Hosts, Pia Meyer und Zoe Dubois. Recherche und Skript, Janina Bergemann und Jonas Hartmann. Schnitt, Antonius Wetternoff.